Ein frohes neues Jahr! Bist du gut reingerutscht? Und hast du den Jahreswechsel gut überstanden? So oder so ähnlich wird man oft begrüßt, wenn man sich kurz nach einem Jahreswechsel begegnet. Und auch die Frage, ob man sich dann Neujahresvorsätze gemacht hat, wird gerne noch hinterhergeschoben. Ich persönlich bin niemand, für den Veränderungen oder Neuanfänge unbedingt mit einem Jahreswechsel zusammenhängen müssen. Doch für viele bedeutet der Zahlensprung auf dem Kalenderblatt, dass man sich an etwas Neues herantraut oder mit alten Lastern aufhören möchte. Den Januar nehmen dann auch viele Menschen zum Anlass, um nach dem ganzen Essen in der Weihnachtszeit mit einer Diät und mehr Sport ins neue Jahr zu starten. Fitnessstudios erleben so jeden Januar eine Art Boom an Neuanmeldungen und damit Sportlern, die ihren gesteckten Zielen nachkommen wollen. Aber Sport ist nur der eine Teil. Genauso wichtig ist die Ernährung. Das US-Unternehmen Weight Watchers hat dies bereits 1963 erkannt und ist wohl jedem ein Begriff. Trotz stagnierender Umsätze ist das Unternehmen weiterhin ein Milliardenkonzern, auf dessen Konzept viele Menschen schwören. Doch wie hat die Firma diesen Status erreicht? Die spannende Geschichte schauen wir uns jetzt in Folge 19 von Unternehmen dieser Welt an. Weight Watchers, der einstige Goldstandard im weltweiten Geschäft der Gewichtskontrolle. New York 1961. Die 38-jährige Hausfrau und zweifache Mutter John Needed stellt sich auf ihre Körperwaage und blickt enttäuscht auf die erscheinende Zahl. 214 Pfund, was um die 97 Kilo entspricht, bei einer Körpergröße von 1,70 Meter sind das Resultat einer weiteren Diät, die nicht die erwünschte Gewichtsreduktion mit sich bringt. Für Needed steht damit fest, dass sie noch einmal anders an das Ganze herangehen muss, und so besucht sie bald darauf ein Diätseminar, das vom Gesundheitsamt der Stadt New York angeboten wird. Obwohl sie mit den dort gegebenen Ratschlägen 20 Pfund abnimmt, merkt sie bald, dass ihre Motivation nachlässt. Insbesondere, weil sie ein starkes Verlangen nach Mellomark-Cookies hat. Diese könnt ihr euch in etwa so vorstellen wie ein Schaumkuss von Dickmann. Doch dieses Mal will die Hausfrau durchhalten, denn sie hat seit ihrer Kindheit Schwierigkeiten mit ihrem Körpergewicht und will dies ein für alle Mal ändern. Also ruft sie einige ihrer Freundinnen an, um gemeinsam über die Thematik zu sprechen und damit wieder an Mut zu gewinnen. Beim ersten dieser Gespräche sind es 6 Freundinnen, die zusammenkommen, reden und sich gegenseitig motivieren. Der Plan geht auf und alle 6 Frauen fangen an, Gewicht zu verlieren. Aber nicht nur das, der offene Gesprächskreis über das Thema Gewicht, das sonst so oft totgeschwiegen wird, spricht sich herum. Nach nur 2 Monaten organisiert Needitch dann Treffen für mehr als 40 Personen in ihrer kleinen Wohnung. Kurze Zeit später beginnt sie, Selbsthilfegruppentreffen in den Wohnungen anderer Menschen zu organisieren. Zu den Treffen gehört auch ein wöchentliches Wiegen. Außerdem entwickelt Needitch ein Belohnungssystem mit Preisen für Meilensteine bei der Gewichtsabnahme. Den Menschen gefällt das System und als immer mehr Leute an den Treffen teilnehmen, erkennt Needitch, dass es beim Abnehmen nicht nur darum geht, eine Diät einzuhalten, sondern die Menschen zu ermutigen, sich gegenseitig zu unterstützen und die Essgewohnheiten langfristig zu ändern. Im Zuge dieser Herangehensweise erreicht Needitch im Oktober 1962 ihr Zielgewicht von 142 Pfund, also 64 Kilogramm. Nach eigenen Angaben überschritt sie danach nie mehr 150 Pfund. Mit dem steigenden Interesse beginnt Needitch auch Gesprächskreise in anderen Stadtteilen anzubieten. Unter anderem findet auch ein Treffen im Haus von Al und Felice Lippert statt. Nachdem die Lipperts erfolgreich abnehmen, erkennt der Geschäftsmann Al das Potenzial und überredet Needitch dazu, aus ihrer Idee ein Geschäft zu machen. Im Mai 1963 wird daraufhin Weight Watchers gegründet. An der Spitze der Firma stehen sowohl John Needitch mit ihrem Ehemann als auch Al und Felice Lippert. Das Geschäftsmodell besteht zunächst darin, dass man Versammlungsräume mietet und in diesen wöchentlich Treffen stattfinden. Der Preis für die Teilnahme an den Treffen wird mit $2 angesetzt. Werbung benötigt es nicht, denn der Ansturm durch die Mundpropaganda ist mehr als hoch. So stehen bei der ersten Veranstaltung mehr als 400 Menschen Schlange, um Needitch sprechen zu hören. In den Monaten darauf hält die Gründerin 3-mal täglich 7 Tage die Woche Treffen ab. Doch diesen Rhythmus hält sie nicht lange durch. Sie ist erschöpft, was auch ihr Geschäftspartner Al Lippert erkennt, der sich vor allem mit der Strategie und Buchhaltung von Weight Watchers beschäftigt. Er schlägt vor, dass man Personen, die durch das Programm erfolgreich abgenommen haben, auswählt, damit diese ebenfalls Trainings und Treffen anbieten können. Dies wiederum würde auch helfen, noch mehr Menschen von dem Gedanken hinter Weight Watchers zu überzeugen. Nidic ist sofort begeistert und es werden umgehend die ersten 100 Personen bestimmt, die die Idee und das Wissen hinter Weight Watchers verbreiten. Das Konzept ist ein voller Erfolg, das sich bald auch außerhalb von New York herumspricht. Al Lippert baut daraufhin ein Franchise-Modell zur besseren Monetarisierung auf. Absolventen, die ihr Gewicht erfolgreich reduziert haben und halten können, dürfen gegen eine günstige Franchise-Gebühr unter dem Schirm von Weight Watchers Kurse anbieten. Dafür müssen sie aber kontinuierlich 10% ihrer Einnahmen aus den Kursen an das Unternehmen abgeben. Die meisten Franchise-Unternehmer sind Frauen aus New York, die bereit sind zu reisen, um ein Weight Watchers-Franchise-Unternehmen in anderen Teilen der USA oder aber auch über die Landesgrenzen hinweg zu gründen. Dieser Gruppe gehören vor allem Damen der ersten Stunde an, die durch die familiäre Atmosphäre der ersten Treffen und der Erfolge mit dem Programm emotional mit Weight Watchers verbunden sind und ein großes Vertrauen in die Prinzipien haben, was dazu führt, dass ihr Engagement für das Franchise fast schon religiöser Hingabe ähnelt. Der Verbreitung von Weight Watchers kommt diese Leidenschaft zugute, so dass Al Lipperts bereits 1965 damit beginnt, Lebensmittelunternehmen in den USA zu kontaktieren, damit diese kalorienarme Tiefkühlgerichte unter der Lizenz von Weight Watchers auf den Markt bringen. Aber das ist erst der Anfang. So kommt bald darauf eine Art Weight Watchers Brieftasche auf den Markt, in der kleine Päckchen mit Süßstoffen, Magermilch und Brühe aufbewahrt werden können. Damit soll es den Teilnehmern erleichtert werden, auch unterwegs ihre Ernährung zu kontrollieren. Lippert beginnt auch Artikel über Weight Watchers an Schulen zu verkaufen, um bereits jungen Menschen eine gesunde Ernährungsweise nahezulegen. Kaum verwunderlich, dass Ende der 60er Jahre auch ein Sommercamp für Kinder mit Gewichtsproblemen unter der Fahne von Weight Watchers eröffnet wird. Welche Ausmaße das Franchise angenommen hat, zeigt sich auch darin, dass 1966 das erste Weight Watchers Kochbuch in den USA veröffentlicht wird. Dieses verkauft sich prompt rund 1,5 Millionen Mal. Und um das einmal für euch ins Verhältnis zu setzen. 1966 lebten ca. 197 Millionen Menschen in den USA. Davon sind 99 Millionen Frauen. 60% befinden sich hiervon im Alter zwischen 15 bis 64 Jahren. Das wiederum bedeutet, dass ca. jede 40. Frau zu dieser Zeit das Kochbuch von einer erst 3 Jahre alten Firma im Regal stehen hat. Zugegeben, die Rechnung ist stark vereinfacht und ich fülle das Klischee, dass zur damaligen Zeit ausschließlich Frauen Kochbücher kaufen, vollkommen aus. Mir geht es hierbei aber einfach darum, zu verdeutlichen, wie schnell es Weight Watchers gelungen ist, sich einen Namen zu machen. Im Januar 1968 zählt Weight Watchers dann 1 Million Mitglieder weltweit. Das Unternehmen ist zu diesem Zeitpunkt in 43 Ländern der Welt mit Franchises vertreten. Doch Al Lippert will noch mehr. Also geht die Weight Watchers International Inc. 1968 an die Börse. Es werden 225.000 Aktien zu einem Preis von $11,25 pro Aktie angeboten. Trotzdem Misstrauen einiger Analysten. Das Wertpapier steigt bereits bis zum Ende des Tages auf einen Kurs von $30. Auch wenn Lippert die Firma zum großen Teil steuert, das Gesicht des Unternehmens ist und bleibt John Nidic, die durch ihre Wortgewandtheit und ihr charismatisches Auftreten dafür sorgt, dass viele Menschen Weight Watchers vertrauen. Um dieser Funktion noch besser nachzukommen, tritt sie 1973 als Geschäftsführerin zurück. In der Folge reist sie mehr und mehr ins Ausland, um auch hier vor großem Publikum über Weight Watchers zu sprechen. Al Lippert übernimmt in der Folge die Funktion des CEOs. Da ich es schwer vorstellbar fand, welche Begeisterung damals gegenüber Weight Watchers geherrscht haben muss, an dieser Stelle noch ein Beispiel zur besseren Verdeutlichung. So mietet die Firma zum 10-jährigen Firmenjubiläum ein Auditorium in einer Highschool, um den Erfolg zu feiern. Zum 15-jährigen Bestehen wäre ein Auditorium deutlich zu klein. Daher feiert man auf dem Madison Square Garden in New York, der damals wie heute für schillernde Großveranstaltungen steht, die oft weltweit verfolgt werden. Aus den Unterhaltungen über Schwierigkeiten beim Gewichtsverlust, die in John Nidics Wohnzimmer stattgefunden haben, ist innerhalb von 15 Jahren eine weltweite Bewegung geworden. So steht Weight Watchers Mitte der 70er Jahre nicht mehr nur fürs Abnehmen, sondern für Ernährungsmanagement und entwickelt maßgeschneiderte Optionen für die unterschiedlichen Bedürfnisse und Ziele seiner Mitglieder. Das Wachstum ist und bleibt ungebrochen. Aber das birgt auch ein großes Problem. Die Komplexität wächst mit jedem Dollar, der mehr verdient wird. Und das sind mittlerweile einige. So erwirtschaftet das New Yorker Unternehmen 1977 fast 40 Millionen Dollar Umsatz bei einem Profit von 3,7 Millionen Dollar. Hierzu kurz ein Einschub. Berechnen wir die Inflation ein, so entsprechen 100 Dollar im Jahr 1977 ca. 491 Dollar zur aktuellen Zeit. Umgerechnet liegt der Umsatz von Weight Watchers 1977 also bei fast 200 Millionen Dollar. Al Lippert, der bis Ende der 1970er Jahre möglicherweise auch aufgrund von Stress bereits zwei Herzinfarkte erlitten hat, macht sich daher auf die Suche nach einem Unternehmenspartner, der bei der Steuerung der Firma unterstützen kann. Die Suche hält nicht lange an. Der Lebensmittelkonzern H.J. Heinz, für viele wohl vor allem bekannt für seinen Ketchup, bekundet Interesse. Und dann geht es ganz schnell. 1978 zahlt Heinz 24 Dollar pro Aktie für mittlerweile fast 3 Millionen handelbare Weight Watchers Aktien, was eine Gesamtsumme von etwa 71,2 Millionen Dollar bedeutet. Die Übernahme ist damit vollzogen. Nidich und Lippert, die im Zuge der Übernahme mehrere Millionen Dollar verdienen, bleiben auch in den nächsten Jahren im Unternehmen tätig. Jedoch macht sich der starke Einfluss von Heinz bemerkbar. So wird Weight Watchers fortan in drei Geschäftsbereiche aufgeteilt. Die Abteilung für Gruppentreffen, die Nahrungsmittellinie und die Abteilung für Publikationen und Medien. Heinz verfolgt damit die Strategie, das Lebensmittelgeschäft von Weight Watchers in das eigene Lebensmittelgeschäft einzugliedern, während die beiden anderen Bereiche weiterhin separat betrieben werden sollen. 1982 wird dann Chuck Berger der neue CEO von Weight Watchers. Unter seiner Führung wird die Strategie zur Marktpenetration zunehmend aggressiver. Dies äußert sich auch darin, dass das Unternehmen vorher ausgegliederte Franchise-Gebiete zurückkauft und den Herrschaftsbereich unter eigener Verantwortung vergrößert. 1983 wird dann noch die Quick Start genannte Diät eingeführt. Diese zielt darauf ab, den Gewichtsverlust in den ersten zwei Wochen zu beschleunigen. Das neue Programm wird mit einer gut durchdachten Medienkampagne eingeführt und trägt dazu bei, den Unternehmensumsatz innerhalb von zwei Jahren zu verdoppeln. Die stetig steigende Bekanntheit sowie die Einführung neuer Diätprogramme führen auch dazu, dass die Absätze der Lebensmittel von Weight Watchers ein nie dagewesenes Wachstum erfahren. Gleiches spielt sich auch bei dem monatlich erscheinenden Weight Watchers Magazin ab, das 1986 eine Auflage von 1 Million Zeitschriften zählt. Die Zeitschrift hat dabei ihren Schwerpunkt, der anfänglich auf Gewichtsreduktion lag, geändert und richtet sich nun an Frauen, die sich der Selbstverbesserung verschrieben haben. Böse Zungen könnten meinen, dass manch Influencer das Thema Selbstverbesserung heute wieder für sich gefunden hat und man eigentlich nur Aufgewärmtes erzählt. Aber das stelle ich einfach mal so in den Raum. Und damit zurück zu Weight Watchers und der Omnipräsenz der Firma Ende der 80er Jahre. Hier wird das sogenannte At-Work-Programm eingeführt, das Treffen für berufstätige Frauen an deren Arbeitsplatz organisiert. Weight Watchers ist nahezu überall und das sehr erfolgreich. So verzeichnet bis 1988 jeder der drei separaten Geschäftsbereiche von Weight Watchers rasant steigende Umsätze. Zusammengenommen belaufen sich die Umsätze der Weight Watchers Geschäftsbereiche 1988 damit auf mehr als 1,2 Milliarden Dollar. Aber bereits mit der Veröffentlichung der Zahlen verändert sich das Geschäft mit der Gewichtskontrolle dramatisch. Denn zahlreiche Konkurrenten sehen den Erfolg, kopieren das Konzept zu günstigeren Konditionen und beginnen Weight Watchers Marktanteile streitig zu machen. Ab 1990, nach Jahren der steigenden Umsätze und Marktanteile, beginnen die Zahlen zu stagnieren. Die Verkäufe von Weight Watchers Lebensmitteln gehen spürbar zurück und auch die Teilnehmerzahlen der berühmten Selbsthilfegruppen sinken. Um das Zugpferd Weight Watchers konkurrenzfähig zu halten, wird eine neue Strategie benötigt. Diese neue Strategie soll Brian Ruder bringen, der 1991 der neue CEO der Firma wird. Er beginnt quasi noch am selben Tag seiner Einstellung mit einer umfassenden Reorganisation und führt neue Verfahren für Vertrieb, Marketing, Finanzen, Produktion sowie Forschung und Entwicklung ein. Innerhalb von 15 Monaten nach seiner Einstellung hat Ruder fast die Hälfte der Lebensmittel neu gestalten und entwickeln lassen. Das schafft das Team durch die deutliche Beschleunigung interner Prozesse. Zum Vergleich, die Entwicklungszeit für neue Produkte dauert nur noch 14 Wochen. Zuvor lag diese bei 22 Monaten. Zudem wird eine neue Produktlinie für fett- und kalorienarme Vorspeisen mit der Bezeichnung Smart Ones eingeführt und ebenso werden Diätprogramme inhaltlich vereinfacht sowie der Außenauftritt durch mehr Marketing verbessert. Obwohl diese Änderungen Weight Watchers helfen, die Abwanderung zur Konkurrenz einzudämmen und das Geschäft mit dem Verkauf von Lebensmitteln wieder anzukurbeln, gibt es bald ein größeres Problem. Die gesamte Abnehmbranche erleidet Mitte der 1990er Jahre einen Abschwung. Ein Grund ist unter anderem, dass die Federal Trade Commission, die mit dem Verbraucherschutz verglichen werden kann, 1993 die Diätindustrie wegen irreführender Werbung anklagt. Außerdem werden diverse Studien veröffentlicht, die die Gefahren durch die schnelle Gewichtsabnahme thematisieren. Infolge dieser Ereignisse sinkt die Teilnehmerzahl an Weight Watchers Kursen allein 1994 um 20%. Das Unternehmen reagiert schnell auf diese Ereignisse. So beginnt man 1995 mit der Ausarbeitung einer Botschaft, die die Business Week als Gesundheit an erster Stelle, Eitelkeit an zweiter Stelle bezeichnet. Dieser Ansatz betont den gesundheitlichen Wert des Abnehmens durch Weight Watchers Kurse gegenüber dem kosmetischen Effekt des besseren Aussehens. Um diese Botschaft noch besser zu untermauern, handelt Weight Watchers Vereinbarungen mit Versicherungsgesellschaften aus, um Mitgliedern Prämiennachlässe auf Lebensversicherung zu gewähren. Das Unternehmen bemüht sich außerdem auch verstärkt um Männer als Kunden, denn diese wurden lange Zeit von der Diätindustrie vernachlässigt. Ganz konkret sind an die 95% der Kunden von Weight Watchers zu diesem Zeitpunkt weiblich. In dem Bestreben, das Unternehmen weiter zu verschlanken, verkauft Heinz 1996 das Weight Watchers Magazin, dessen Auflage seit dem Höhepunkt Mitte der 80er Jahre mit mehr als 1 Million Lesern deutlich gesunken war, an eine Tochtergesellschaft des Time Magazines. Diese Veränderungen ermöglichen es dem Unternehmen, Mitte des Jahrzehnts profitabel zu bleiben. Doch von den einstigen Rekordumsätzen ist man weit entfernt. Aber nach einigen schweren Jahren geht es wieder bergauf. Als Gründe hierfür kann man unter anderem ausmachen, dass zuvor hoch angepriesene Diätpräparate nicht die erhofften Allheilmittel sind, vielmehr noch zum Teil mit erheblichen gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht werden und die Menschen erkennen, dass das Weight Watchers System am Ende oft doch sehr erfolgreich ist. Dazu kommt, dass auch Weight Watchers mit der Zeit gegangen ist und den Verbrauchern entgegenkommt. So führt man 1997 das 1-2-3-Success-Programm ein. Dieser innovative Plan weist allen Lebensmitteln Punktewerte zu, sodass Diätwillige essen können, was sie wollen, solange die vorgeschriebene Punktzahl nicht überschritten wird. Diese Flexibilität kommt gut an. In der Folge steigen die Teilnehmerzahlen an den Kursen weltweit um fast 50% und auch die Gewinne steigen wieder. Doch trotz oder möglicherweise vielleicht genau wegen der Wiederbelebung strebt Heinz 1999 den Verkauf des Weight Watchers Geschäftsbereiches an, der sich um die Dienstleistungen dreht. Dieser geht im Juli 1999 über die Bühne und die europäische Investmentfirma Adel Luxemburg übernimmt Weight Watchers für 735 Millionen Dollar. Der CEO von Heinz kommentiert den Verkauf zu jener Zeit in einer Pressemitteilung mit den Worten: Weight Watchers ist der Goldstandard im weltweiten Geschäft mit Gewichtskontrolle. Aber die Ausrichtung auf Dienstleistungen passt nicht zur langfristigen Wachstumsstrategie von Heinz im Lebensmittelbereich. Und dieser Verkauf ermöglicht es uns, uns auf Weight Watchers Lebensmittel und unsere globalen Lebensmittelgeschäfte zu konzentrieren. Im weiteren Verlauf des Jahres kauft Weight Watchers dann sogar das Zeitschriftengeschäft zurück, um sich im neuen Jahrtausend wieder breiter aufzustellen. Passend zur Dotcom-Zeit geht 2001 dann auch mit WeightWatchers.com der Internetauftritt der Firma online. Mitglieder können sich hier gegenseitig austauschen und ihre eigenen Fortschritte tracken. Außerdem geht die Firma zum zweiten Mal in der Firmengeschichte an die Börse. Das Unternehmen sammelt im November 2001 417 Millionen Dollar ein, indem es über 17 Millionen Aktien zu einem Preis von 24 Dollar pro Stück anbietet. Dank der hohen Nachfrage steigt der Preis der Aktie noch am Ausgabetag um 24% auf 29,75 Dollar. In den nächsten Jahren gelingt es der Diätfirma wieder an Momentum zu gewinnen und damit Umsatz und Gewinn zu steigern. So erzielte die Firma 2004 erstmals wieder knapp über 1 Milliarde Dollar Umsatz, bei einem Gewinn von knapp 300 Millionen Dollar. Das gefällt auch den Aktionären. So liegt das Wertpapier in diesem Jahr durchschnittlich bei 38 Dollar. Doch auch wenn Weight Watchers in den nächsten Jahren mit weiteren Innovationen wie Programmanpassungen, der Einführung einer App und dem Anbieten von rund um die Uhr Support zum Technologieführer im Bereich der Gewichtsreduktion wird, gibt es eine große Herausforderung. Das Internet. Es offeriert mehr Konkurrenz denn je. Smartphones, Fitness-Apps, Social-Media-Gruppen, die sich gegenseitig beraten, oder tragbare Fitnessgeräte wie Fitbit bieten Menschen mehr und mehr Möglichkeiten, sich selbst zu optimieren, und das zumeist sogar kostenlos oder gegen eine geringere Gebühr. Denn bei Weight Watchers zahlt man Stand 2022 neben einer Anmeldegebühr von 30 Euro 25 Euro monatlich, um die App in vollen Umfängen nutzen zu können. 2012 sind die Beitragskosten nur unwesentlich geringer. Für Weight Watchers bedeutet die neue Konkurrenz, dass es nach einem Umsatzrekord von über 1,8 Milliarden Dollar im Jahr 2012 zu einem Einbruch auf 1,16 Milliarden Dollar im Jahr 2015 kommt. Im Zuge dessen verliert auch die Aktie deutlich an Wert. Liegt diese 2013 noch bei knapp 60 Dollar, wird sie danach von Investoren hart abgestraft und notiert im Sommer 2015 bei unter 4 Dollar. Um den Abwärtstrend zu verhindern, muss Veränderung eintreten. Veränderung, die im Oktober 2015 schneller als erhofft eintritt und sich einkauft. Die Rede ist von Oprah Winfrey. Für alle, denen dieser Name kein Begriff ist, eine ganz kurze Vorstellung. Oprah Winfrey konnte mit ihrer gleichnamigen Show, die von 1986 bis 2011 lief, ein Millionenpublikum für sich gewinnen. So ist die Show bis heute die nach wie vor einschaltquotenstärkste Tagestalkshow in der amerikanischen Fernsehgeschichte. Ihr Vermögen schätzt Forbes auf 2,5 Milliarden Dollar. 2015 ist Oprah für Weight Watchers die Heilbringerin. Sie erwirbt einen Anteil von 10% an dem Unternehmen, wird Pressesprecherin, tritt dem Vorstand bei und nimmt mit dem Programm ab. Und die Aktie schnellt binnen kurzer Zeit in die Höhe und vervierfacht sich in nur einem Monat auf 26 Dollar. Man spricht vom Oprah-Effekt. Doch das Problem mit solchen Boostern ist, dass die Unternehmen diese in den seltensten Fällen so nutzen, dass diese nachhaltig sind. Weight Watchers ist hier keine Ausnahme und so setzt bald wieder die Realität ein und damit der Abwärtstrend ab 2016. Dies kann auch darauf zurückgeführt werden, dass die Einführung eines neuen Programms zu technischen Problemen in der App und damit zur negativen Reputation für Weight Watchers führt. Im Unternehmen reagiert man und so gibt es einen weiteren Wechsel an der Führungsspitze. Und tatsächlich, der Wechsel kommt bei den Investoren gut an. Und nicht nur das, aus Weight Watchers wird im September 2018 WW International, auf Deutsch WW International. Natürlich weiß man unterbewusst, dass WW für Weight Watchers steht. Aber die direkte Bezeichnung entfällt aus dem Firmennamen. Damit verlagert das Unternehmen seinen Schwerpunkt auf Gesundheit und Wellness, einschließlich Fitness. Der neue Slogan lautet passend Wellness That Works. In der Folge wird auch nicht mehr verlangt, dass Mitglieder ein Gewichtsabnahmeziel haben müssen, um Mitglied zu werden, und die persönlichen Treffen werden zu sogenannten Wellness-Workshops. Im Rahmen der Umbenennung führt WW auch ein neues Programm ein, das die Mitglieder für Verhaltensweisen belohnt, die gesündere Gewohnheiten fördern, aber natürlich auch zu einer stärkeren Kundenbindung führen sollen. Oprah sagt über das neue Branding: Die Rolle, die WW im Leben von Menschen spielen kann, geht über eine Anzeige auf einer Waage hinaus. Die Aktie schafft es im Zuge des Wandels nach dem Führungswechsel, der 2016 eingetreten ist, im Sommer 2018 ein Allzeithoch von knapp 100 Dollar zu erreichen. Man könnte bald meinen, dass die Aktie eine Art Jojo-Effekt bei einer Diät ähnelt. Mal im Hoch, mal im Tief, aber dazwischen findet sich nichts. Das wird auch damit unterstrichen, dass Weight Watchers nach 2018 von alten Problemen eingeholt wird. Denn auch wenn viele Menschen den Neujahresvorsatz haben, mehr auf die Ernährung zu achten und Sport zu treiben und Weight Watchers zumeist von diesen Vorsätzen profitiert, sinken die Neuanmeldungen 2019. Es ist paradox, denn allein in den USA haben über 40% der Erwachsenen mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. Der Markt ist riesig. Aber wie bereits genannt, ist der Markt für Alternativen im Zuge des Internets und der Nutzung von Smartphones deutlich umkämpfter als zu Weight Watchers goldenen Zeiten. Das zeigt sich auch, als das Unternehmen ehemalige Abonnenten befragt, warum sie das Programm verlassen haben. Hierbei antworten die meisten, dass sie beschlossen haben, ihre Gewichtsabnahme selbst in die Hand zu nehmen. Kurz gesagt besteht für Weight Watchers die Herausforderung darin, einen Mehrwert zu schaffen, der potenzielle Kunden davon überzeugt, dass dieser die Zeit und das Geld wert ist. Für die Zahlen bedeutet diese Marktsituation, dass Weight Watchers 2021 1,09 Milliarden Dollar Umsatz und 160 Millionen Dollar Gewinn erzielen konnte. Was zunächst nicht schlecht klingt, sind Zahlen, die seit 2018 stetig sinken. Es ist außerdem davon auszugehen, dass das aktuelle Geschäftsjahr mit einem Verlust abgeschlossen wird. Mit einem Aktienkurs von $3,77 liegt die Marktkapitalisierung zudem bei lediglich $250 Millionen. Wenn wir die Inflation mit einrechnen, ist Weight Watchers damit weniger wert als 1978, sprich zum Übernahmezeitpunkt durch Heinz. Die einst so schillernde Bewegung, die Weight Watchers zu Zeiten von John Needich einmal war, muss sich heute gegen Social-Media-Gruppen und Apps behaupten. Damit geht es Weight Watchers wie vielen Unternehmen, die durch Disruptoren zum Überdenken des eigenen Geschäftsmodells gezwungen werden. Die Frage ist hierbei natürlich, ob es noch einen Umschwung geben kann. In meinen Augen erreicht das klassische Geschäftsmodell der Kurse gepaart mit einem Programm nicht mehr die Menschenmenge, die notwendig wäre, um Weight Watchers wieder alte Höhen ins Visier nehmen zu lassen. Klar ist aber auch, dass das Problem, was Weight Watchers lösen möchte, also Übergewicht und im weitesten Sinne auch Selbstverbesserung, heutzutage für mehr Menschen als je zuvor ein Thema ist. Aufschwung oder Abschwung, abnehmen oder zunehmen. Wie so oft liegt der Erfolg nur in einer kleinen Veränderung. Für John Needich waren es die Gesprächskreise. Für Weight Watchers als heutiges Unternehmen ist es womöglich ein ganz anderer Ansatz. Weight Watchers, der einstige Goldstandard im weltweiten Geschäft der Gewichtskontrolle, war Folge 19 von Unternehmen dieser Welt. Die Recherche dieser Folge erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Die Podcast-Serie Unternehmen dieser Welt erscheint alle 2 Wochen mittwochs auf Spotify, Apple Podcast, Podimo und weiteren gängigen Podcast-Kanälen. Euch hat der Podcast gefallen? Dann hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung und empfehlt den Podcast weiter. Für Anregungen, Feedback oder Ideen nutzt die E-Mail-Adresse in den Shownotes oder kontaktiert mich auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.